SRF 1.
Ja, Bozholzüpfel, Krottenbösch und silbriges Boschettli. Was ist denn heute wieder los? Ja, es ist Donnerstagabend an der 9. Zeit für die Mundart-Sendung Schnabelwelt mit einem Hämpfeli Neuigkeiten aus der Mundartkultur. Am Mikrofon Joël Behler. Zum Beispiel gibt es einen Vers, den der ehemalige amerikanische Präsident Richard Nixon und unser damaliger Bundesrat Kurt Vogler drinnen vorkommen.
Das letzte Jahr, 7 Vers vom Nixon. Und schon fliegt der Kaib auf die Bixen. Wenn das so klappt, mach ich da Vers. Glaub's nächstes Jahr 7 Vogler-Vers.
Na ja, gut, die Schnitzelbank können sogar ungeliebte Politiker stürzen, dass die Hoffnung, die da die Standpoker besingt. Der Vers ist aus dem Jahr 1975 und kommt von der Doppel-CD Basler Schnitzelbank, das Beste aus 70 Jahren. Ab dieser CD hören wir in dieser Stunde Schnabelweit ein paar besondere Highlights. Noch vorher stellen wir euch dem Berner Autor Achim Parter sein neues Geschichtenbuch im Säli vor. Also, nicht juffeln mit ins Bett gehen. Euch erwartet spannende, vielseitige Mundartkultur und Musik vom Zürcher Max Lässer. 8 ab 9 Uhr ist es die Sendung «Schnabelweit» hier auf SRF 1. «Im Säli», so heisst das neue Buch vom Berner Autor Achim Parter. Es ist eine Sammlung von Kurzgeschichten und ein paar von diesen Geschichten waren schon im Radio da bei uns zu hören. Der Achim Parter ist ja Autor von den Morgengeschichten da bei uns bei SRF 1. Außerdem gehört er zum Spoken Word Trio «Die Gebirgspoeten». Und vielleicht erinnert ihr euch an die letztjährige Sommerlesung in der Sendung «Schnabelweit». Dann hat der Achim Parter sein Dorfkrimi «Tschüss zusammen» gelesen. Der Achim Parter ist ein vielseitiger Künstler und dazu ist er auch noch Leiter von der Velokurier zu Langnau im Emmental, wo er mit seiner Familie wohnt. Aber zurück zu seinem Buch «Im Säli», was dort innen für Geschichten sind und was der Untertitel «Heimatgeschichten» bedeutet, das gehört ihr jetzt von Markus Gasser.
Das Buch mit dem Titel «Im Säli» und dem Untertitel «Heimatgeschichten», das ist ein Sammelsurium von ganz unterschiedlichen Geschichten. Kindheitserinnerungen, zum Beispiel ein Lieblingsmantel von früher, ein Reportermantel, den die Mutter irgendwann wegfallen musste, ein Verlust, den der Erzähler nie wieder darüber wegkommt. Oder bodenständige Menschen, wie der Urner Käser Hans Indergand, der auf seiner Alp oben den Rahmblöser erfunden hat, nur um dann zu merken, dass es den schon lange gibt. Oder der Kranführer, wo der lieb lang Tag kann von seinem Kabinli oben aufs Gewimmel der Menschen unter ihm runterschauen und in seiner ganz eigenen Welt schwebt. Auch Alpensagen werden neu aufgemischt und immer wieder kommt die Grossmutter vor in einer Geschichte. Das ist alles sehr abwechslungsreich und sehr erfrischend. Aber was hebt eigentlich die Geschichten zusammen, Achim Parter?
Das Buch hat ja im Untertitel «Heimatgeschichten». Das ist so das Wort, das mich eigentlich geleitet hat beim Schreiben von diesen Geschichten. Ein eigener Heimatbegriff. Sachen, die mich halt einfach umtreiben, die irgendwo in meinem Kopf eine Heimat haben.
Heimat. Die Schweiz als Heimat. Was meint ihr damit, Achim Parter?
Mir ist es eben gerade bei diesem Begriff Heimat wichtig, dass man den auch selber für sich darf beanspruchen darf. Das ist für mich nicht nur ein Ausdruck, den die SVP für sich darf beanspruchen darf. Gerade heute, wo wir so isolationistische Tendenzen haben in der Schweiz und die Abschottungstendenzen, finde ich es wichtig, dass man diesen Begriff auch wieder neu besetzt mit neuen Inhalten.
Zum Beispiel in dieser Geschichte, wo der Urner Hirt Hans Indergand zu Kölliken, also zumindest im Mittellang an der Autobahn, auf einen Baschkim trifft.
Die beiden, der Baschkim, der irgendwo aus dem Balkan kommt, und der Hans Indergand, der Urner Hirt, die treffen sich ja beide in Kölliken, wohnen mittlerweile beide dort und beide sagen zueinander, weisst du, ich bin nicht von da. Und der andere sagt, ja, ich gehe nicht.
Mit dem zwiespältigen Heimatbegriff hat auch die Geschichte von dem zu tun, wo das Bern, einfach das dauernde Berndeutsch, auch bei den Strassenmusikern und bei denen in ihren Liedern, nicht mehr aushaltet.
«Nein, vom Jimi Hendrix kann er nichts», hat der Strassenmusiker zum Herrn Kneubühler gesagt. «Er kann einfach Mani Matter. Und überhaupt sei das hier kein Wunschkonzert. Er brauche einfach ein bisschen Münze, sei abgeräumt und wäre froh, wenn er ihm ein Fränkli in die Hut fallen. Aber der Herr Kneubühler hat nicht Luck gelassen und gesagt, von einem Strassenmusiker dürfe man erwarten, dass er eins vom Jimi Hendrix könne. Von einem, der in der Öffentlichkeit Gitarre spiele, zmitz in der Fußgängerzone, zmitz am Tag, zmitz auf dem belebtesten Platz der Stadt Gitarre spielen, dürfe man doch erwarten, dass er wenigstens ein lumpiges Lied vom Jimi Hendrix könne. Sei schliesslich einer der besten Gitarristen überhaupt. Oder halt wenigstens eins vom Johnny Cash, chli öppis Trauriges, chli Blues, chli öppis, wo ihn gedanklich würd ablenken. Er könne, wie gesagt, nur Mani Matter, hat der Strassenmusiker gesagt. Und wie gesagt, sei das hier kein Wunschkonzert. Aber für einen Zwanziger könne er ihm das Lied von den Bahnhöfen singen. Das sei ziemlich melancholisch, fast ein chli Blues. Aber der Herr Kneubühler hat gefragt, ob er nicht wenigstens etwas von Bob Dylan können, «How many roads» oder so. Er möge einfach das Berndeutsch nicht verleiden. Und er gebe den 20er gern für ein Lied von Bob Dylan. Oder wenigstens «El Condor Pasa», die englische Version von Simon & Garfunkel, hat der Kneubühler gesagt. «I'd rather be a sparrow than a snail». Und er hat das Portemonnaie aufgetan und eine 50er-Note-Hut geschossen. Da hat der Strassenmusiker das Maul aufgetan. Aus seiner Kehle ist ein Schwan so weiss wie Schnee geflogen und hat auf der Schulter vom Herrn Kneubühler mit wunderschöner Falsettstimme «Hey Joe» vom Jimi Hendrix gesungen.
Es ist eine Schweiz im Übergang, wo der Achim Parter in seinen Geschichten zeichnet. Wir sind meistens in einer ländlichen Welt, wo aber die Globalisierung und die Modernisierung überall ihre Spuren hinterlässt, wo die Leute erfindungsreich macht oder rotlos macht, auf jeden Fall, wo sie drin zurechtkommen müssen. Und eben immer wieder kommt die Grossmutter. Eine richtige Charakterfigur, ein Räf, aber eins mit Herz. Sie will zum Beispiel mit dem Enkel immer nur Uno spielen, weil dort schlägt sie ihn garantiert und nach kürzester Zeit. Und wo sie dann im Altersheim ist, hat sie gar keine Zeit für ihn, wo er zu Besuch kommt, weil sie zuerst noch die Mails checken muss. Und wo er dann geht, sagt sie zu ihren Altersheimfreundinnen, sie müsse sich eben um den Enkel ein bisschen kümmern, der habe immer noch keine Frau und habe sonst niemand. Und der Enkel hat gemeint, es sei genau umgekehrt.
Die Grossmutter, das ist für mich so eine, die halt wirklich ganz gegen Strich gebürstet ist, die alle Klischees widerlegen, die eigentlich ihr Enkel oder Martin immer auch rechts überholen und meistens gerade ein Tick cleverer ist als er und häufig auch schon ein bisschen weiter, als man denkt. Und mir gefällt das eigentlich, wie die alten Leute nachher solche Klischees widerlegen, die man vielleicht von ihnen gerne hat.
Zum Beispiel in der Geschichte Radio, wo die Grossmutter ins Radio anruft, wegen dem Lösungswort für einen Wettbewerb, dann aber frisch fröhlich alle Verwandten und Bekannten grüßt. Der Moderator wird langsam nervös.
Und als er wollte sagen, sie seien jetzt alle gespannt auf ihr Lösungswort, da hat die Grossmutter gesagt, es hätte sie schambar gefreut, mit ihm zu plaudern. Sie hörte ihm am Vormittag gern zu. Und sie hat gerade ganz vergessen, warum sie jetzt überhaupt in das Radio angerufen hat. Das passiere ihr letzte viel, dass sie zum Beispiel in einen Laden hineingehen. Und kaum sei sie drin, hat sie vergessen, was sie eigentlich dort drin wollte. Aber das sei halt so in diesem Alter. Sie sind jetzt schon 84, aber sonst noch zu Wege. Aber item, sie wünscht ihm noch einen schönen Tag und gute Gesundheit. Das sei nämlich das Wichtigste im Leben und nichts für ungut und auf Wiederhören. Das Lösungswort, Frau Brechbühler, hat der Moderator noch gerufen, aber auf Sendung war nur noch der Besetzton vom Telefon zu hören gewesen.
Viele von diesen Geschichten von Achim Parterre stecken zwischen den Pol Bodenhaftung und Fernweh. Einerseits ist hier eben das Säli, das Sternensäli, wo man daheim ist und wo man alle kennt, wo einem vertraut ist. Und auf der anderen Seite die Sehnsucht nach der Welt und nach dem Abenteuer. Wunderbar auf den Punkt gebracht ist das in der Geschichte «Schale Malaysia», der ersten Geschichte im Buch, die wir jetzt gerade hören. Aber zuerst noch ganz kurz die Frage an Autor, an Achim Parterre, wo ist er denn lieber? Im Säli oder zu Kuala Lumpur?
Es ist eben so, dass die linke Herzkammer im Schalle ist und die rechte in Kuala Lumpur. Wahnsinn, hat Roland gesagt. Absoluter Wahnsinn sei die Stadt. Die Grösse, die Weite und die unendlich vielen Häuser. Millionen von Menschen, Kuala Lumpur, sind einmalig, sind faszinierend und der Lift auf eine Petronas Tower kostet umgerechnet nur 6.75 Franken. Und es lohnt sich, und zwar zu jeder Tageszeit. Am Abend das Lichter, mehr Lichter bis am Horizont. Und durch den Tag hast du Aussicht fast bis Singapur. Und der Roland hat den Finger auf die Karte gelegt, ob das jemand stimmen mit der Aussicht. Kuala Lumpur, Singapur ist auf der Weltkarte gerade eine Fingernagelbreite gewesen. Und dann hat er seinen Finger auf die Schweiz gelegt, kommt jemand her, hat er gesagt. Geschätzte 200 Kilometer vom Sentis bis am Bodensee. Und dass man bei schönem Wetter vom Sentis aus der Bodensee sieht, hat er von einer Schulreise gewusst. Und dann ist doch klar, dass man bei guter Sicht vom Petronas Tower zu Kuala Lumpur bis auf Singapur sieht. Und Malaysia sei schön, landschaftlich reizvoll und gastfreundlich, äußerst gastfreundlich sei der Malaysier. Da können sich der Oberländer eine Scheibe abschneiden davon. Aber er will mehr sehen als Malaysia, wenn er schon mal dort unten sei. Die buddhistischen Tempel von Thailand und er zu Fuss quer durch die Pampa von Laos über auf Vietnam und er mit der Rikscha Nizzi bis Ho Chi Minh Stadt. Die Sadu-Boden hat es angefangen eindunkeln. Und Lydia hat Roland eine Tasse Tee auf den Tisch gestellt. Und er soll doch jetzt auch schlafen, sei schon spät. Und morgen am Morgen früh wollen sie doch zusammen auf die Elsikorn. Und er soll jetzt die Weltkarte versorgen und die 25'000er parat machen. Und er könnte morgen am Abend wieder auf Malaysia oder Indonesien oder meinetwegen auf Australien. Aber jetzt sind sie gäng noch zu Adelboden im Chalet. Und er soll bis so gut nicht vergessen, das Licht abzudrehen, wenn er ins Bett kommt. Der Roland hat seinen Tee getrunken. Und bevor er schlafen ist, ist er noch schnell, nur ganz schnell, ohne dass es Lydia gemerkt hat, auf Kambodscha über. Er hat sich dort auf einem Boot der Mekong herabgetrieben und ist noch hurtig die Tempoanlagen von Angkor schauen. Und als Lydia gerufen hat, ob er noch lange hat, hat er noch auf Borneo geschillt und sich gefragt, wie er am besten dort herkäme, mit dem Flüger oder mit der Fähre. Aber klar, erst morgen, und dann ist der Roland endlich ins Bett. Kurz vor dem Einschlafen hat er Lydia gefragt, ob sie nächstes Jahr nicht vielleicht einmal zusammen eine Reise machen wollen. Einmal über die Schweizer Grenzen aus, mal etwas Neues gesehen, statt Gang auf Adelboden, 20 Jahre Adelboden, Cholerenschlucht und Ängstlingenbach, Fluweid, Lawei, Bunderkrinde. Ob sie zwei nicht vielleicht einmal, es müsste ja nicht gerade Indonesien sein. Zwischen Adelboden und Jakarta gäbe es noch viel, ganz viel. Klar sei das Reisen mühsam, klar sei das anstrengend und heiss und schwitzisch und schlechte Busverbindungen und Durchfall und Diebstahl und niemand kann Englisch und das Wasser grusig und Malaysia sei nicht Adelboden und ein Bungalow kein Chalet. Aber sie soll sich mal vorstellen, was man dort sehen könnte. Was man dort erleben kann, eine total andere Welt sei das. Die Gerüche und die Geräusche und das Licht und die Flüsse und die Regenwälder. Südtirol, hat Lydia gesagt. Das sei ihr letztes Angebot. Die Richtung stimmt, hat Roland gedacht. Und hat endlich einschlafen können.
Chalet, Malaysia. Eine Geschichte zwischen Bodenständigkeit und Fernweh aus dem neuen Buch von Achim Parter. Im Sälien, so heisst das Buch, und es ist im Kosmos Verlag rausgekommen. Wenn euch das Buch interessiert, Angaben dazu findet ihr auf unserer Internetseite srf1.ch unter dem Stichwort Schnabelweid. Das ist auch die Sendung hier bei SRF 1. Und nach Musik aus der Ostschweiz, wo ganz auf Blues und Soul bringt, wechseln wir dann zu etwas anderem, nämlich zu Basler Schnitzelbank. Ich garantiere euch, das wird ein richtiges Vergnügen, da zuzuhören. Jetzt also, richtiger Schweizer Ohrenschmaus, mein King mit Blumenweg. Der Blumenweg von «Mein King» da auf SRF 1. Basler Schnitzelbank, das Beste aus 70 Jahren. So heisst eine Niku Naku neue Dopu-CD, die Michael Luisier zusammengestellt hat. Der Michael Luisier ist SRF-Redakteur, Literaturredakteur und macht seit ein paar Jahren den Querschnitt. Das ist die zweistündige Sendung, die auf SRF 1 und SRF 2 Kultur jeweils am Wochenende nach der Fasnacht ausgestrahlt wird und wo gegen die besten Schnitzelbank Schnitzelbänke vor aktueller Fasnacht gesendet werden. Schon gleich kommt ihr wieder in Genuss von der Fasnacht und von dieser Sendung, aber jetzt geht es um etwas anderes. Der Michael Luisier ist tief ins Archiv gestiegen und hat aus den vergangenen 70 Jahren, so weit zurück, wie es überhaupt Aufnahmen gibt, hat die besten Basler Schnitzelbänke daraus zusammengestellt. Der Markus Gasser hat sich mit ihm über die Geschichte der Schnitzelbänke unterhalten und selbstverständlich hat ein paar von diesen Schnitzelbänken in diesem Beitrag, hat er auch in diesen Beitrag hineingenommen. Zum Beispiel der aus dem Jahr 1974 über einen russischen Autor Alexander Solzhenitsyn, der aus der damaligen Sowjetunion verbannt worden ist und auf Deutschland und später auf Zürich hat müssen emigrieren.
Der Solzhenitsyn muss für seine Bücher biessen. Er hat, wenn das keine Strophe ist, zu den Schwaben müssen. Und sag ich's nicht, er heig ja denn auf Zürich dürfen. Das hat man selbstverständlich gemacht, zum Strophe verschärfen.
Kann man sagen, Michael Luisier, ein guter Schnitzelbank handelt zwingend von Deutschen und von Zürcher, damit er eben so richtig gut ist?
Das kann man ganz sicher nicht sagen. Es ist schon wahr, es gibt einen Haufen Zürcher Fans und es gibt einen Haufen Fans über die Deutschen. Aber das ist halt das Problem, das eine kleinere Stadt hat gegenüber einer grossen Stadt, die bedeutender und mächtiger ist innerhalb von einem Land, oder die ein kleines Land hat gegenüber einem grossen Land. Aber die Basler Schnitzelbank ist so viel reicher, als dass es sich auf diese beiden Themen beschränken würde.
Aber kann man denn sagen, es gibt typische Schnitzelbank-Themen, die zeitenübergreifend sind, die immer aktuell sind?
Das kann man natürlich sagen. Und natürlich gehört dort der Zürcher und der Schwabenvers irgendwo auch dazu. Wie wir vorhin gehört haben, ist ja, wenn das verbunden werden kann mit anderen Themen, ist das ja durchaus berechtigt. Aber was sicher ein Thema ist, das sehr, sehr viel vorkommt, ist zum Beispiel der Papst.
Der Papst verbietet Lust beim Lieben. Darfst auch nimm an dir selber üben. Aus schwul sein findet er nicht gut. Mei, die Bischöf haben eine Wut. Herr Papst, ein Rücktritt wär sehr schlau. Und sagen Sie ein Gruß der Frau.
Das ist von Basel her gesehen relativ einfach. Wir sind eine reformierte Stadt. Da ist es relativ einfach, über katholische Institutionen Spruch zu machen. Dann gibt's den FCB, dann gibt's noch ganz viele andere Sachen, die regelmässig vorkommen. Aber der Sinn und Zweck vom Schnitzelbank ist natürlich nicht das Stereotyp suchen. Also das suchen, was man jedes Jahr wieder bringen kann. Sinn und Zweck ist, auf die konkrete politische Situation zu reagieren. Und da gehören natürlich die Mächtigen dazu, der Bundesrat oder irgendwelche sonstigen Mächtigen auf der Welt oder im Kanton Basel-Stadt. Und wirklich maßgeschneidert auf die diese Pointe zu finden.
Warum schafft man so einen Bestand von vor 70 Jahren aus? Es ist ja eigentlich immer fürs Jahr gedacht, für die Aktualität gedacht. Jetzt zählt es, oder? Das, was letztes Jahr passiert ist, das wird aufgeschafft in der Schnitzelbank.
Aus meiner Sicht, als ich beim Radio arbeite und eben nicht Schnitzelbank bin, ist es eben auch eine Archivgeschichte. Basel hat mit dieser Kunst eine einzigartige Möglichkeit, Zeit zu dokumentieren. Und wenn ich angehe und das zusammensammle, dann ist das eine einzigartige Möglichkeit, Zeitgeschichte zu erzählen. Ich kann über Pointe und Satire erzählen, was in den 50er Jahren, 60er Jahren, 70er Jahren und so weiter passiert ist. Und da gibt es selbstverständlich ein ganz grosses Interesse.
Trammel haben in Liestel beschlossen, Tour de France nicht durchzulassen, weil in Reigoldswil grad einer Gille fährt. Im Busto haben sie klauen sich, Sammelwerk der Dresser schich, und in Arisdorf wird grad ein Stier kastriert. Und ausser diesen kulturellen Gründen wäre ja sowieso im Ferdinational seine Nase zeugst nicht übers Bricklico.
Das andere ist, wir haben kürzlich die Vernissage von diesem Hörbuch und wenn ich da in den Saal geschaut habe, sind das alles graue und weisse Haare. Das heisst, viele, viele Leute, die mit dem Bruch zu tun haben, sind schon älter. Und da gibt's natürlich auch ganz viele Leute, die einfach den Vers oder die Pointe einfach noch einmal hören wollen. Und ich bin überzeugt, wenn ich das jetzt sage, denken auf, höre und höre das Trämmli.
Trämmli. Trämmli. Trämmli. Trämmli. Trämmli. Tramli, 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 Tramli. Ja, Tramli, auf die Warte, Tramli.
Was macht eine Bank aus, dass er wirklich gut ist?
Schwierige Frage, aber ein paar Sachen kann man sagen. Man kann zum Beispiel sagen, man darf nicht am Anfang schon wissen, auf was es rausgeht. Je später eine Pointe ist innerhalb von einem Vers, desto besser ist der Vers. Und die wirklich guten Konstruktionen von Vers schaffen es, dass es wirklich erst im allerletzten Wort klar wird, um was es hier eigentlich konkret geht.
Man darf in Zukunft nicht mehr einen Doppelnamen haben. Ja. Nicht mehr Schneider, Ammann, Huber, Hotz, Fetschbodemann. Man muss sich halt entscheiden und das ist doch kein Schand. Nicht Meier, Blüm, nicht Müller, Frey, nicht Baselland.
Eine zweite Technik ist die Verbindung von Themen, die man nicht miteinander zusammenbringen würde. Es gibt ein ganz berühmtes Beispiel für das. Die Standpauke bringt irgendwann die Verbindung mit einer Zote über eine sehr schöne Frau und den Tramgleisdemonstrationen, die es anfangs 70er Jahre in Basel gegeben hat und am Schluss in Poch hineingemündet hat. Die ganzen Sport 68 Uhr in Basel.
Es ist schade, dass Sophia, die so stramm ist, nicht in Basel wohnt und nicht ein Tram ist. Ich wär doch deren Kopf vergessen, gerne mal auf die Schiene gesessen.
Also, wenn es ein Künstler schafft, ich sage jetzt Künstler und nicht mehr Bänkler, solche Sachen zusammenzubringen, dann ist das absolut hohe Schule.
Darf man eigentlich in einer Schnitzelbank alles bringen, jedes Thema?
Grundsätzlich ja, das darf man machen. Man muss allerdings den Konsequenzen selber tragen. Und das ist vielleicht auch das, was der Basler Schnitzelbank von anderen Schnitzelbanken unterscheidet. Bei uns ist es relativ streng. Es gibt das Gesetz, dass wir nicht unter die Gürtellinie gehen. Es gibt das Gesetz, dass man niemanden wirklich persönlich verletzt. Man darf sich das aber jetzt nicht als Zensur vorstellen. Es gibt kein Gremium, das sagt, das darfst und das darfst nicht. Aber es gibt das Publikum. Und wenn man mit einem Vers geht, geht singen und der ist unter der Gürtellinie, dann macht es und so. Das ist das eine. Das andere ist, ja, es gibt ein Schnitzelbankkomitee und dort ist es auch schon vorgekommen, dass die gesagt haben, das wollen wir nicht. Das ist aber nicht, dass das dann verboten wird, sondern unter unserem Label möchten wir etwas, das so und so tönt, lieber nicht haben.
Dieses Jahr haben wir ziemlich viele schlimme Themen. Wir haben Ebola, wir haben ISIS-Terror, wir haben Russland. Was würdet ihr jetzt auf keinen Fall bringen in der nächsten Fasnacht?
Die Kunst wird sein, mit was bringe ich das in Zusammenhang? Ich kann sicher etwas über ISIS machen, aber ich muss es in irgendeinen Zusammenhang bringen, der dann wieder erträglich ist. Mögen Sie sich erinnern, vor ein paar Jahren war Fukushima, während der Fasnacht. Niemand hat das dort angelenkt. Ein Jahr später hat es der Singvogel geschafft, eine Verbindung zu bringen, indem er immer gesagt hat, Plutonium macht vergesslich, gell? Jetzt ist es ein Jahr her und keiner redet mehr davon. Also es gibt Möglichkeiten, wie man wirklich schlimme Themen auch auf eine satirische Ebene mit Geschmack und Stil kann behandeln.
Schauen wir mal ein bisschen zurück. Eure Sammlung von 1945, da hat man die ersten Aufnahmen. Kann man die Zeit irgendwie in Perioden einteilen?
Der einschneidendste Moment, finde ich, in dieser ganzen Zeit ist um 1965 herum, wo die Standpauker kommt. Das ist einer der grossen Bänkler, der dann in den 70er vor allem sehr gross ist. Und der bringt eine ganz neue Technik. Der hört auf mit diesen langen Vers, mit diesen auch nicht besonders lustigen Vers, sondern der bringt vier Ziele mit 8 oder 9 Silben und erhöht durch das Pointendichte enorm. Also es wird dort viel lustiger und es wird auch viel besser, weil wenn man muss ein Thema auf so ein kurzes Versmaß abbringen, ist das natürlich sehr viel schwieriger, als wenn man unendlich lange Zeit hat dafür.
Sie schüttet es schön, sie schüttet es toll. Sie schüttet es wirklich wundervoll. Sie schüttet es dick, da gibt's nichts zu kehren, wenn's nur keine Schwobe wäre.
Die Fasnacht wird in Basel gerne als Frau personifiziert, so wie eine barocke Allegorie. Jetzt gibt's gute Gründe dafür, dass die Frau Fasnacht sich gerade Basel als einen von ihren Hauptorten ausgewählt hat.
Ja, ich glaube schon. Es gibt in Basel einen bestimmten Geist. Es gibt in Basel eine bestimmte Art von Humor. Das ist vielleicht auch das, was uns einen am Jura vielleicht ein bisschen komisch erscheinen lässt, wo vielleicht andere Leute in der Schweiz als arrogant würden betrachten, was eigentlich nicht so gemeint ist. Aber der Witz kann nur funktionieren als Fasnachtshumor, weil er selbstironisch ist. Es geht im Fasnachtshumor nie darum, den anderen ans Bein zu ginken. Es muss immer irgendwo auch Selbstkritik auf eine lustige Art, der Witz über sich selber dabei sein. Es muss die Fähigkeit geben in einer Stadt, dass man sich selber nicht so wahnsinnig ernst nimmt. Und da haben wir natürlich gute Voraussetzungen dafür. Wir sind einmal die einflussreichste und mächtigste Stadt in diesem Land, sind schlicht nicht mehr. Und da kann man jetzt traurig sein, man kann aber auch darüber lachen. Es ist nicht so schlimm. Es gibt einen anderen Grund, warum die Fasnacht hier so wichtig ist, und das hat dann mit der Musik zu tun. Das Pfeifen und Trommeln ist ja neben dem Schnitzelbank die tragende Geschichte an der Fasnacht. Und das wiederum hat mit dem nahen Frankreich zu tun, wo die napoleonischen Truppen zurückgekommen sind nach der Niederlage von Russland, sind die in Hünigen stehen geblieben, auf französischem Boden, und sind da mal zuerst geblieben. Und von denen haben wir dann Trommeln gelernt und später auch Pfeifen. Und da gibt es natürlich noch einen dritten Grund, und der ist einfach, dass Basel die schönste Stadt ist auf der Welt.
Das neue Tramhaltstellenhäusli ist kreiert. Es ist geformt und genormt und ISO-zertifizioniert. Der Standort tut man von einer Taskforce-Briefe los. Und ganz am Schluss gibt noch der Heimatschutz hinein.
Basler Schnitzelbänks, best aus 70 Jahren. Eine Sammlung von Basler Schnitzelbänken und eine Reise durch die vergangenen 70 Jahre Zeitgeschichte. Rausgekommen ist die CD beim Christoph Merian Verlag. Ja, und jetzt gibt's neue Mundart Musik vom Duo Greg Demo und Bucher. Da sind sie mit Düwe.
Thank you.
Fühlt sich gut an, das Duet. Ein Song vom Duo Greg Demo und Bucher. Ganz neue Mundartmusik für einisch nicht aus Bern, sondern vom Luzerner Gregor Sigrist zusammen mit dem Gitarrist Michael Bucher. Schon gleich im Februar 2015 kommt eine neue CD von den beiden raus. Demolution heisst sie und schon jetzt stellen wir euch die CD vor. Unser Mundartredakteur, der Markus Gasser, hat mit dem Musikredakteur Martin Schäfer über die CD geredet.
Duvet, Single von Greg Demo und Bucher. Bevor wir über das Duo dann reden, Martin Schäfer, der Text von diesem Song erinnert mich enorm an ein Lied von Zürich West. «Bitte Baby, bleib noch ein bisschen bei mir». Und ein Textziel heisst, da kannst du mein Herz haben. Das hat mich natürlich sofort an «Ich schenke dir mein Herz» erinnert. Ist das ein bewusstes Zitat? Tun Sie sich damit in die Mundart-Rockmusik einschreiben, kann man das so sagen?
Ich glaube, das kann man sehr wohl so sagen. Der Greg Demo, ehemals Rockzipfel, ist ja ein alter Hase in Sachen Mundartmusik schon seit einigen Jahren, eben unter verschiedenen Namen. Er bezieht sich überhaupt sehr gerne auf alle möglichen Popmusikformen. Also ich höre manchmal Beatles raus, manchmal sogar Bossa Nova. Ich spüre vor allem eine unheimliche Liebe zu Popsongs, zu der Form vom Popsong, und zu dem gehört eben auch, dass man die ganze Geschichte kennt und immer wieder direkt oder indirekt darauf anspielt.
Greg Demo, Gregi Sigrist, das ist ein langjähriger Kollege in der SRF-Musikredaktion von dir. Aber wer ist er musikalisch? Was hat er schon gemacht?
Es ist ein neuer Stil für ihn. Also Amme, eben unter dem Namen Rockzipfel, ist er quasi als One-Man-Band auftreten. Jetzt hat er sich zusammengetan mit dem Michael Bucher. Das ist eigentlich sein Cousin, den kennt er, seit er Kind ist. Seither machen sie immer wieder auch Musik zusammen, aber noch nie so systematisch wie hier. Und jetzt muss man sagen, das Spannende ist, der Bucher ist eigentlich ein Jazz-Gitarrist. Der hat andere Ziele. Also für den ist nicht Popsong zuerst, sondern Sounds, verschiedene Sounds. Und das zusammen geht jetzt hier auf dieser CD sehr spannende und witzige und wunderbare Mischung.
Was ist es, was für dich ausmacht, die CD? Was ist das Spezielle?
Für mich ist es so der lockere brasilianische oder manchmal auch afrikanische elektrische Gitarrensound vom Bucher, leicht angetupft, und dann die hintergründigen, verspielten, scheinbar nie bösen Text vom Greg. Das ist für mich etwas hochraffiniertes. Das fängt schon an mit dem ersten Satz. Ich bin das Gegenteil von China, singt er da. Das Gegenteil von China ist eigentlich, ich bin ganz klein und unbedeutend und unwichtig. Für mich ist eine Haltung drin, vielleicht ein bisschen überrissen, aber man könnte an Robert Walser denken. So das leichte, harmlose scheinbar, wo aber im Grunde genommen ein riesen Anspruch auch dahinter ist.
Mir kommt das Ganze aber auch sehr clean vor. Man möchte ihm gerne mit dem Chris von Rohrfel zurufen, ein bisschen mehr Dreck bitte. Wie siehst du das?
Also ich glaube, das ist durchaus Absicht. Also mehr Dreck, eben, der Greg ist subtil, er ist fein, und einmal kommt ein wiestes Wort, fuck you. Das ist auch nur ein Zitat, das seht ihr auf dem Arm von einem Gegenüber im Tram oder im Bus. Dann singt er gleichzeitig die Worte auch wieder so ganz locker hingeworfen. Also scheinbar eben harmlos, ich bin klein, mein Herz ist rein, aber dahinter ist ziemlich viel.
Der Grundtenor ist, dass ich mir, glaube ich, einige in der Melancholie. Es hat aber auch ein paar etwas ein lüpfigere. Eine davon hören wir jetzt. Baby 146-23-236 heisst der. Das Thema ist, die Freundin ist Stewardess und ist immer unterwegs. Auch das hat mich sofort an etwas erinnert. Das Lied «Telefonschatz» von Polo Hofer, uralt, wo genau das gleiche Thema hat. Gehört auch das wieder in die Einordnung in die Ahnengalerie von der Mundartrocker?
Das könnte man sagen. Oder was mir auch immer wieder in den Sinn kommt, ist ein berühmtes Vorbild von dieser Art Musik und Attitüde, Campari Soda. Auch das steckt irgendwie drin. Ich habe das Stück jetzt ausgewählt, gerade einerseits, weil es lüpfig ist, und andererseits, weil es zeigt, wie im Bucher seine Gitarre nicht nur jazzig brasilianisch, sondern manchmal direkt afrikanisch ist. Lieblich, lüpfig, verspielt und gleichzeitig aber auch das Gegenteil von dreckiger Rockgitarre. Das will man nicht. Man will auch keine grossen Statements abgeben. Es sind keine Botschaften, die hier verkündet werden. Aber gerade in dieser Feinheit, wie gesagt, steckt eben sehr viel dahinter.
lebt im Flugzeug. Ich weiss, es tut noch scharf. Ich sitz da zwischen Stuhl und Bank mit Gasabonbedarf. Ich weiss nicht, was sie antreibt und bin nicht, was sie macht. Ich weiss nur, dass ich da nicht brauch. Was mir fehlt, ist, wie sie lacht. Heute am Morgen. Was heisst am Morgen? Zmitten in der Nacht ist sie wieder los. Sag, hast du Pass? Sag, hast du ein Buch? Sag, hast du alle Karten? Okay, ich warte. Komm, Baby. Gang, Baby. Sag, hast du Pass? Sag, hast du ein Buch? Kreditkarte? Komm, Baby, gang, Baby, bleib, Baby, noch ein bisschen bei mir. Meine Freundin zieht sie die Weite. Ich weiss nicht, was sie sucht. Ich weiss nur, dass sie ständig irgendjemand etwas bucht. Ist irgendwie noch sexy, sie fliegt mir ständig fort. Manchmal recht entspannt und manchmal zugegeben ist sehr der Sport. Sag, hast du den Pass? Sag, hast du dein Handy? Sag, hast du genug Socken? Komm, Baby, gang, Baby, bleib, Baby, noch ein bisschen bei mir. Komm, Baby, gang, Baby, bleib, Baby, noch ein bisschen bei mir. Meine Freundin lebt im Flugzeug von Tomatensaft und Chips. Chicken, Beef or Fish und invalide Menü-Tipps. Ich weiss nicht, was sie antreibt und bin nicht, was sie sucht. Ich weiss nur, dass sie ständig irgendjemand etwas bucht. Sag, hast du Pass? Hast du Lohn? Ich sag, hast du mich noch? Komm, Baby, gang, Baby, bleib, Baby, noch ein bisschen bei mir. Komm, Baby, gang, Baby, los, Baby, noch ein bisschen bei mir. Flüg, Baby, renn, Baby, schlaf, Baby, noch ein bisschen mit mir. Komm, Baby, gang, Baby, bleib, Baby, gang, Baby, komm, Baby, gang, Baby, bleib, Baby, gang, Baby, komm, Baby, gang, Baby, bleib, Baby,
Greg Demo.
Noch ein bisschen mit mir.
Greg Demo und Bucher mit dem Song ab ihrer neuen CD Domoluschen, Baby 14 63 22 36. Das ist übrigens die letzte Mundart-CD-Besprechung von unserem Musikredakteur Martin Schäfer gewesen, wo wir da vorhin gerade gehört haben. Jahrzehntelang hat er für SRF 1 und seit vielen Jahren auch für die Schnabelwelt Neuigkeiten aus der Mundart-Musik besprochen und mit seinem riesigen Wissen die CDs ins internationale Musikleben eingeordnet. Ja, und letztes Jahr ist Martin Schäfer bei SRF 3 pensioniert worden und jetzt geht also auch die Zusammenarbeit mit der Schnabelwelt zu Ende. Vielen Dank, Martin. Krottenbösch und Posti, guck mal, ja, also gut, es sind frei erfundene Wörter. Aber ich staune gang wieder, wie viele Wörter wir in unserem Mundart haben, die eine richtige Vergangenheit und einen richtigen Ursprung bei uns haben. Im Schnabelwelt-Briefkasten auf SRF 1 werden genauso Geschichten von Wörtern aufgedeckt. Ihr fragt und unsere Mundart-Spezialisten geben Antworten. Heute ist es der Christian Schmutz und die erste Frage von Walter Fischer Sam. Er kommt von Münchenstein, Baseland und er kennt die alte Bauernregeln rund um den Ferienantag vom 1. September. Da geht so. Wenn es der Frene in die Jippe seicht, dann seicht es 7 Wochen. So ist die Regel. Meine Kinder würden nicht sagen, oh nein, du, also Mama, das darfst du im Fall nicht sagen. Ja, Christian Schmutz, es tönt schon ein bisschen grob.
Ja, bei so Bauernregeln und so volkskundlichen Ausdrücken, dass sie wir alles andere als zimperlich. Hier ist Seichen halt doppeldeutig, also bissle, wenn die heilige Verena vermenschlichet kommt. Genauso wie stark rennen, wenn es eben ums Wetter geht.
Der Walter Fischer fragt konkret nach der Bedeutung von dem Wort Jippe, wenn es der Frene in die Jippe seicht. Von wo kommt das?
Ja, ich meine, Oberkleid mit Ärmeln hat man früher auf Deutsch Juppe oder Juppel können sagen. Das ist relativ alt, wegen Mittelhochdeutsch Joppe, Juppe, mit der Bedeutung Wams, Jacke, Frauenrock. Das haben wir schon aus dem mittellatinischen Juppa können übernehmen. Ursprünglich hat das arabische Wurzeln gehabt, also arabisch Juba hiessen Obergewand mit langen Ärmeln.
Da sind wir irgendwie fast schon ein bisschen beim Juppen oder beim Schüpp. Hat jetzt das Jippen auch etwas mit dem Schüpp zu tun?
Ja, damit zu tun haben schon unser heutiger Schüpp oder Schüppon. Die sind direkt entlehnt von Französisch Schüpp, Schüppon. Das ist aber relativ spät passiert. Die Lautung am Anfang, das Jippen, das Juppen, oder Ippa mit I, das zeigt, dass es schon viel früher direkt vom Latinischen zu uns gekommen ist und nicht über einen Umweg zum modernen Französischen. Also das ist gleich wie just oder just. Das kommt auch nicht direkt von Französisch, just, sondern ist parallel zum Französischen direkt vom Latinischen hergekommen, justus, juste, richtig.
Jetzt wird's ganz herzig. Das nächste ist, Slümpli gehört einem Stümpli. Die nächste Frage, die kommt von der Johanna Xena Lienhardt von Roggenburg, Kanton Basel-Land. Die Redewendung Slümpli fürs Stümpli hat sie bei ihr daheim gehört, wenn man am Tisch den letzten Rest vom Essen am jüngsten gegeben hat. Von wo kommt denn das Slümpli fürs Stümpli?
Ja, ganz so herzig ist es nicht. Also, das Idiotikon, das Schweizerdeutsche Wörterbuch, das kennt die Wendung umgekehrt. Das Stümpli gehört dem Lümpli. Das ist im 19. Jahrhundert wie Doma, also praktisch in der ganzen Schweiz bekannt gewesen.
Und was steckt hinter dem Stümpli?
Zuerst ist mal der Reim wichtig. Und manchmal ist bei den Redewendungen die genaue Bedeutung von einem Wort in den Hintergrund gerückt, eben um des Reimes willen. Aber hier kann man gleich sagen, das Stümpli ist der letzte Reste. Also ursprünglich das, was vom Abschneiden übrig bleibt, aber hier dann eben auch der Rest in der Flasche oder auf dem Blatte, also auf dem Teller. Ein Beispiel aus dem Aargau, das ich gefunden habe. Trinkt das Wein noch aus, es ist ja nur noch ein Stümpli.
Kommen wir nochmal zurück zu dem herzigen eben, das Lümpli, da kann man sagen, jö. Wenn man aber an Lump denkt, dann wird es nicht mehr so schön, Christian Schmutz.
Es ist genau das. Ein Lump ist ja eigentlich ein Verschwender, ein Verprasser, einer, der sein Vermögen wegen seiner Nachlässigkeit verloren hat. Und mit dem Lümpli meint man den Jüngsten von der Familie. Und darum ist das Stümpli gehört dem Lümpli auch indirekt ein Angriff auf die verschwenderische Jugend. Aber die Verkleinerungsform Lümpli macht die Redewendung wenigstens noch scherzhaft. Man lacht ein bisschen drüber, etwa wie bei der Wendung Alter vor Schönheit. Gut, dann ist es umgekehrt. Dort können die Jüngeren ja besser weg.
Genau. Das ist SRF 1 mit der Schnabelweide, dem Briefkasten, Worterklärungen am Donnerstagabend in der Weihnachtszeit. Es geht jetzt ums Fitzen. Santa Claus Fitzen. Der Josef Brücker von Plafeyen, Kanton Fribourg, sagt eine Route vom Schmutzli beim Sammy Claus Fitzen. Und ihm ist aufgefallen, dass andere Leute in seiner Region das nicht kennen. Christian Schmutz, wo braucht man das Wort?
Ja, nach dem Idiotikon ist Fitzen, Pfitzen oder Fitzi als altes Schweizer Wort für die Zuchtroute. Passt also inhaltlich zum Schmutzli mit seiner Route. Aber ist nur in Zürich das Einsiedeln und im Prättigau beliebt. Also auf den ersten Blick würde ich sagen, Fitza ist von der östlichen Hälfte von der Deutschschweiz ins Seiseland importiert und ist der Familie intern heichen geblieben.
Gibt es da irgendwo noch eine andere Möglichkeit?
Ja, eben im Berner Oberland ist Fitz ein schmerzender Verweis. Also wie nach einem Schlag mit der Ruta oder mit der Gesla, der Schmerz, der dann zurückbleibt. Und zwischen Berner Oberländer und Freiburger gibt es ja schon noch sprachliche Gemeinsamkeit. Also könnte das auch auf dem Weg auf Freiburg kommen sein.
Und von wo kommt denn das Fitzen jetzt im Zusammenhang mit den Routen überhaupt?
Die meisten Herkunftsherleitungen gehen vom Verb Fitzen aus. Das heisst, mit der Gerte zwicken, mit Worten treffen, aber auch sich fasern oder sich zierlich benehmen. Also, möglich ist, dass die Durchfasern und die Enden von diesen Fasern zu diesen beissigen Enden von der Zuchtrute geführt hat. Fast ein bisschen ähnlich wie der Gwunderfitz, dem sie gewundern, seine Neugier, also die stichten auch fast wie ein Strich mit den Fitzen, eben mit der Rute.
Das ist wunderschön, das ist auch wirklich ein wunderschönes Bild, das man da hat. Jetzt hat Monika Esseiva von Winterthur, die muss sich an etwas anderes erinnern, nämlich an einen Begriff von ihrer Mutter besinnen, wo die Mutter beim Glätten aus Versehen eine Falte ins Kleid reingeglättet hat. Da hat sie gesagt, oh, jetzt hat es wieder eine Hexe gegeben. Was steckt hinter dieser Redewendung?
Ja, mir tüchtig, das schon gehört, aber wenn ich da gehe suchen in den Wörterbüchern, da gibt's allerlei Bedeutungen von Hex, aber nichts mit unerwünschten Falten, die in den Kleidern oder in den Lindtüchern drin eingelettet gekommen sind. Etwas Verwandtes könnte sein, Hexenast oder Hexenbäse, das sei missgebildeter Ast an Bäumen oder die Mistela, also so eine ein Gestrüpp an den Bäumen. Da hat man darum Angst gehabt, dass dort genau so eine Hexe drinnen hockt. Und zum Beispiel bei so Hexenäst, dass, wenn man so einen verbrennen, dass die Hexe dort drin den Ofenladen verspringen oder sonst irgendwie Unheil ins Haus bringen.
Das ist schon noch spannend, dass man eigentlich davon ausgeht, dass irgendjemand anders einem da zu Leid werkt. Also hat man auch das Gefühl gehabt, dass unter dieser Falte eine Hexe liegt?
Ja, eben so ähnliche Beispiele gibt es verschiedener Art. Meistens noch eben mit den passenden Aberglauben-Geschichten dazu verbunden. Aber ich muss sagen, sicher bin ich nicht. Ich habe eben wirklich nichts Genaues gefunden.
Von wo kommt der Begriff Hex?
Das war ursprünglich eine Zusammensetzung. Im alten Westgermanischen hat es Hagatusio oder ähnlich geheissen, althochdeutsch Hagzussa, mit eben der Bedeutung Hex. Der erste, das Hag, das kennen wir aus einem anderen Zusammenhang. Der Hag ist ja der Zun oder die Abgrenzung ums Haus, die Hecke. Und tatsächlich ist die alte germanische Vorstellung von Hexen gewesen, dass die eben das Oberste auf dem Zun oben reiten oder das Oberste auf dem Dachfürst oben hocken.
Ja, dann wäre also die Hagzussa auf dem Dach oder auf dem Zun, würde oben abspringen und bekäme dann nachher auch noch einen Hexenschuss. Das ist jetzt einfach eine Dichtung, aber man weiss ja nie. Worterklärungen vom Christian Schmutz sind das gewesen, von der Hex bis zu der Jippe. Und wenn auch ihr Fragen für unseren Mundart-Briefkasten habt, dann zögert nicht. Die Herren, die tun nämlich ganz gern graben und schauen, wo das die Wörter herkommen, was sie wenn bedeutet haben, schreibt uns. Und zwar über folgende Adresse: SRF1, Schnabelweid 80 42 Zürich. Das sind also Fragen rund um Wörter für unseren Mundart-Briefkasten. SRF1, Schnabelweid 80 42 Zürich. Ihr könnt es so schneller machen, elektronisch via E-Mail schnabelweid@srf.ch. schnabelweid@srf.ch. Ja, und der nächste Briefkasten und auch die nächste Schnabelweid-Sendung gibt es dann im neuen Jahr wieder, immer am Donnerstag. Nächsten Donnerstag ist Weihnachten und dann wird es dann festlich mit Geschichten aus den Regionen.
Thank you.
Das ist der Donnerstagabend auf SRF 1, Redaktion von der heutigen Schnabelweit-Sendung, Markus Gasser und Christian Schmutz. Musikredaktion Roland Lüthi und am Mikrofon war Joel Behler. Nach den Nachrichten der Nachtclub mit dem Christian Zeugin. Ja, und weil es die Schnitzelbank, die wir in dieser Stunde schon gehört haben, so kurzwillig war, bringen wir noch einen von dieser neuen CD, Basler Schnitzelbanks Best aus 70 Jahren. Der Literaturredakteur Michael Luisi hat im Interview vorher gesagt, der Basler Schnitzelbank lebe vor Selbstironie, vom Lachen über sich selber. Das können wir von SRF 1 im Fall auch. Darum hören wir jetzt den Vers vom Bänkler Singvogel.
Guten Morgen, Radio SRSRF. SRF, RSF, SFFRF. Wir bringen heute stündlich Wetter und Verkehr. Das war's. Gute Nacht, ihr Radio SF, SFR.
Ja, ja, so ist das. Jetzt sofort.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.